Und unser heutiges Predigtthema, das heißt Auferstehung, Wahrheit oder Illusion. Auferstehung, Wahrheit oder Illusion. Kennt ihr das auch, dass man manches Mal so in der Umgangssprache sagt, mach dir da oder dort keine Illusionen dazu. Das heißt, mach dir keine verkehrten Vorstellungen. Mach dir keine Illusionen, diese Sache, die wird sich eh nicht ändern oder wird sich eh nichts zum Guten wenden. Man meint also damit, dass man sich keine verkehrten Hoffnungen machen soll. Allgemein versteht man auch unter Illusion mehr oder weniger eine Selbsttäuschung, so dass man aus persönlichem oder gesellschaftlichem Wunschdenken etwas Besseres erhofft und Dinge anders sieht oder darstellt, als es der Realität entspricht. Ja, einzelne Menschen unterliegen immer wieder Illusionen, aber auch unsere ganze Gesellschaft und ganze Völker unterliegen manchmal Illusionen und merken es manchmal gar nicht oder sehr spät. Man könnte auch sagen, man vielfach unterliegen Menschen oder auch ganze Völker und Gesellschaften gutgläubigen Vorstellungen. Das könnte man von uns vielleicht manchmal auch behaupten wollen. Aber ich möchte nur mal ein Beispiel hervornehmen heute Morgen. Und zwar ein ganz aktuelles. Denkt einfach mal am heutigen Tag an die Zeitumstellung. Ist die Zeitumstellung wirklich ein wahrer Vorteil? Das ist vielleicht schon eine Frage im heutigen Tag. Ist die Zeitumstellung ein Vorteil in Wahrheit oder womöglich eine Illusion? Das ist eine sehr interessante Sache, vielleicht auch etwas heikel. Aber anfänglich, da hat man an diese Vorstellung, heute kann man fast sagen, an die Illusion geglaubt, dass die Zeitumstellung viel Energie einsparen würde und dass man persönlich viele Vorteile hätte und auch in der Gesellschaft. Doch man fragt sich einfach heute nach so vielen Jahren, entspricht das wirklich der Realität? Entspricht das der Wahrheit? Die Zeitumstellung wurde bereits 1980 eingeführt. Sicher können sich noch viele daran erinnern. Ich auch als Kind. Doch heute nach über 35 Jahren stellt man sich immer mehr die Frage oder stellt sich immer mehr heraus, dass wir persönlich und auch die ganze Gesellschaft in dieser Sache ja mehr oder weniger einer Illusion oder Täuschung unterliegen. So wurde gestern von Focus Online ein Bericht darüber veröffentlicht. Darin ging es um vier Dinge, die bisher über die Zeitumstellung noch nicht veröffentlicht worden sind. In einem der vier Punkte, da hieß es, Energie spart man durch die Zeitumstellung nicht. Und da heißt es weiter, ursprünglich sollte die im Jahr 1980 eingeführte Zeitumstellung nach der Ölkrise helfen, Energie zu sparen. Doch schnell war klar, dass das nicht funktioniert. Zwar knipsen die Bürgerinnen und Bürger im Sommer abends weniger häufig das Licht an, allerdings heizen sie im Frühjahr und im Herbst, dafür in den Morgenstunden mehr. Und das hebt sich gegenseitig auf, so schreibt das Bundesumweltamt. Auch bringe die Zeitumstellung unsere innere Uhr, also die innere menschliche Uhr, durcheinander. Die innere Uhr des Menschen steuert Stoffwechsel und Entgiftungsprozesse, sowie Schlaf- und Wachrhythmus. Ob die Zeitumstellung aber tatsächlich Gesundheitsschäden verursache, dazu gäbe es keine systematischen Studien. Also es soll mal dahingestellt sein. Zudem weiß man um eine durch einen Flug verursachte Zeitverschiebung von nur einer Stunde. Um diese eine Stunde auszugleichen, dazu braucht der Körper normalerweise einen ganzen Tag. Und sogenannte Spättypen, wie es Focus schreibt, die am Morgen schlecht aus dem Bett kommen und dafür abends aktiv sind, diese Leute leiden eine oder bis zu zwei Wochen, bis sie die eine Stunde weniger in der Sommerzeitumstellung verkraftet haben. Die Folge davon ist vor allem eine sehr eingeschränkte Aufmerksamkeit. Und Studien haben erwiesen, dass am Montag nach der Zeitumstellung auf die Sommerzeit tatsächlich viel mehr Verkehrsunfälle passieren. Das können wir froh sein, dass wir heute alle gut hierher gekommen sind. Morgen hoffentlich auch. Die Einbußen der Landwirte und deren Tiere, die möchten wir an der Stelle gar nicht erwähnen, aber es sind viele Einbußen. So viel zu Focus Online. Insgesamt sehen wir also, dass die Sommerzeit nicht die erhofften Vorteile einbringt, und das schon nach so langer Zeit, und dass wir diesbezüglich mehr oder weniger einer Täuschung bzw. einer Illusion unterliegen, vielleicht einem Gutglauben, kann man auch sagen. Und ich muss, wenn ich solche Berichte vorlese, heute Morgen aufpassen, dass ich an solch einem Tag nicht eure Aufmerksamkeit oder eure Konzentration überstrapaziere. Kommen wir jetzt aber zu einer anderen Sache, nämlich zur Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Viele Menschen meinen, eine Auferstehung der Toten, die kann es nicht geben. Das ist völlig unmöglich. Wenn der Leib tot ist, ist er tot. Ja, und von der Seele, da weiß man eh nichts. Ja, aber die ist dann wahrscheinlich auch tot. Aber wer die Bibel liest und kennt und wer viel vom Herrn Jesus weiß, der weiß, es gibt eine Auferstehung. Aber wir wollen das heute jetzt ein Stück weit hinterfragen. Auferstehung, Wahrheit oder Illusion? Viele Menschen meinen, eine Auferstehung, das entspräche nicht der Wahrheit. Eine Auferstehung von den Toten, das scheint vielen so realitätsfremd, dass sie sagen, das kann gar nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, sie sagen, sicherlich ist das eine Einbildung von euch Christen. Sicherlich ist das eine Wunschvorstellung von euch, dass Christus auferstanden ist und dass ihr eines Tages vielleicht mal wie ihm sein werdet. Sicherlich täuscht ihr euch in dieser Sache. Oft habe ich das schon von verschiedenen Leuten gehört. Ja, heißt es, ihr unterliegt einer Illusion. Zudem sehen wir ja in der Bibel, dass es durch das Gerede von der Auferstehung tatsächlich auch zu damaliger Zeit viel Verwirrung gab. Es ist noch nicht so, dass da gleich alles geregelt war. Nein, da war auch viel Verwirrung. Wohl viel Verwirrung, dass manche auch meinten, ja, das ist nur eine Wunschvorstellung von denen, die im Grab waren, dass Christus auferstanden ist. Und wir sehen, es war ein großes Durcheinander zunächst damals. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Verwirrung durch Illusion, Fragezeichen. Könnt ihr auch sagen, Verwirrung durch Wunschdenken, Fragezeichen. Was ist dran? Ja, tatsächlich ist es ein ganzes Stück weit so nach der Bibel, dass wir in der Bibel sehen, dass es um die Auferstehung, wie ich gerade sagte, mancherlei Verwirrung gegeben hat. Zunächst waren da die Frauen. Jetzt wird's gefährlich, euch Frauen. Können Frauen Verwirrung stiften? Ja, die Frauen würden jetzt sagen, nein, nein, kann gar nicht sein. Aber wenn sie ehrlich sind, können sie sagen, ja, manchmal kann es schon geschehen. Aber, liebe Frauen, ich kann euch trösten. Frauen stiften tatsächlich manchmal Verwirrung, aber auch Männer können auch gewaltige Verwirrungen stiften. Wir sind auch nicht besser als ihr Frauen. Doch, ihr lieben Gäste, Freunde und Geschwister, nach dem, was wir in der Bibel lesen über die Auferstehung, waren es die Frauen und auch zu damaliger Zeit die Männer, die andere in Verwirrung gebracht haben. Beide haben es fertig gebracht. Vielleicht gar nicht gewollt. Es war einfach so. Doch zunächst möchten wir zu den Frauen kommen. Nachdem der Herr Jesus am Kreuz verschied, also sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Oder sagte, es ist vollbracht, als am Kreuz verschied. Da lesen wir, dass sich die ganze Volksmenge, die schaulustig der Kreuzigung und dem Leiden der Gekreuzigten, es waren ja drei, zugeschaut hatten. Und als Jesus verschied am Kreuz, sie sich an die Brust geschlagen hatten, das haben wir Karfreitag betrachtet, als sie sahen, was sich alles ereignete, als Jesus verschied, schon drei Stunden vorher, diese Finsternis und dann diese Erdbeben, Felsen spalteten sich. Selbst der Hauptmann unterm Kreuz ist erschrocken und sagte wahrhaft, das war Gottes Sohn. Die Römer sind ins Zittern gekommen und die ganze Menge unterm Kreuz hat sich an die Brust geschlagen. Auch alle, die so gespottet haben. Und weiter werden dann in Lukas 23, Vers 49 die Frauen erwähnt. Hier heißt es, es standen aber alle seine Bekannten von ferne, also die Bekannten Jesu, und die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren und sahen dies. Und das müssen wir natürlich an der Stelle auch ganz kurz einschieben. Jesus war in Bezug auf die Frauen auch ein Revolutionär. Die Frauen hatten damals ein ganz, ganz schlechtes Ansehen genossen. Und Jesus, er hat den Frauen alle Aufmerksamkeit gewidmet. Er hat mit ihnen geredet, er hat mit ihnen Seelsorge betrieben. Und er hat sie von Krankheiten geheilt, sogar Dämonen ausgetrieben. Und er hat die Frauen nie abgewiesen. Sie haben bei ihm volle Wertigkeit gehabt und viele sind ihm nachgefolgt. So, was wir hier lesen, sie sind ihm von Galiläa her nachgefolgt, das heißt, sie waren ja zur Zeit der Kreuzigung in Jerusalem und kamen von Galiläa und sie sahen dies. Und sie sahen noch mehr, denn bald darauf tritt so ein hoher Ratzer auf diese Bühne in Golgatha, auf die Bildfläche. Das heißt, dieser Ratzer, er muss dem damaligen Hohen Rat angehört haben, dem Hohen Rat der Juden, dem sogenannten Sanhedrin. Und das war die höchste Instanz der Juden, die es damals gab, die höchste politische Instanz, aber auch die höchste richterliche Instanz. Und dieser Mann, dieser Ratsherr, hieß Josef von Arimathia. Und dieser Mann, er wird hier so unscheinbar erwähnt, aber es muss ein ganz, ganz mutiger Mann gewesen sein, wenn man das bedenkt. Denn er hatte im Sanhedrin der Verurteilung Jesu nicht zugestimmt. Das lesen wir in den Evangelien. Und als Jesus gestorben war, hatte er sogar den Mut, anschließend zu diesem hohen römischen Statthalter zu gehen, zu Pontius Pilatus. Und er bat ihn um den Leib Jesu. In Markus 15, 44 lesen wir, Pilatus aber wunderte sich, dass Jesus schon gestorben war. Und er rief den Hauptmann und fragte ihn, ob denn Jesus schon lange gestorben sei. Markus 15, 45. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, schenkte er dem Josef, also Josef von Arimathia, den Leichnam. Im Gesamtzusammenhang müssen wir wissen, dass die Juden nicht wollten, dass der Leichnam Jesu, wie es bei den anderen beiden war, wissen wir nicht, aber zumindest beim Leichnam Jesu, da waren sie beteiligt. Das wollten sie nicht, dass der Leichnam Jesu über den Sabbat oder über die Nacht am Kreuz hängen blieb. Denn 5. Mose 21 sagt, dass kein Aufgehängter über Nacht hängen bleiben soll, weil sonst das Land verunreinigt worden wäre. Das war das Gesetz Mose, von Gott gegeben. Und das hatten wollten sie schon befolgen. Die Römer dagegen, die hatten die Gekreuzigten allgemein über Tage und Wochen am Kreuz hängen lassen, so dass ihr Körper von den Vögeln zerfressen worden ist. Sie hatten solche Leichname einfach hängen lassen. Und da konnten die Schaulustigen weiter zuschauen, wie hier die Vögel dann dran rumpicken. Gut, dass es mit Jesus nicht so geschehen ist. Dafür hat Gott gesorgt. Zudem war es der Tag vor dem Sabbat. Es war also der 6. Tag in der Woche. Und am 7. Tag war ja der Sabbat. Und dieser Sabbat war noch dazu ein sehr hoher Sabbat, denn er fiel in die Zeit des Passafestes hinein. Das Passafest wurde ja einmal im Jahr gefeiert, Pessach auf Jüdisch genannt. Das Pessachfest wird in Israel vom 15. bis 21. Nisan gefeiert. Dies wäre bei uns im Monat April. Doch aber das nur nebenbei. Und so baten die Juden den Statthalter Pontius Pilatus, dass Jesus doch vom Kreuz abgehängt wird. Aber wahrscheinlich haben sie auch die anderen beiden gemeint, dass den Gekreuzigten die Beine gebrochen werden, dass sie eben vollends zusammensacken und ersticken und daran sterben, dass man sie vom Kreuz herunternehmen kann. So dass man nach dem Gesetz die Leichname noch am Abend vor dem Sabbat oder vor der Nacht herunternehmen kann. Erstaunlich, dass sich Pilatus dazu bewegen ließ. Wenn er den Juden nicht gut gesonnen gewesen wäre, dann hätte er gesagt, das ist mir egal. Den haben wir gekreuzigt, wir sind die Römer und wir haben die Macht hier im Land. Aber er ging auf die Bitte der obersten Juden ein. Und so kamen die römischen Soldaten, sie waren ja eh noch vor Ort. In Johannes 19, Vers 32 lesen wir, da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, also einem zur Linken, einem zur Rechten von Jesus, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Als sie aber zu Jesus kamen, Johannes 19, 33, und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte seine Seite mit der Lanze, mit einem Speer, heißt es hier, und alsbald floss Blut und Wasser heraus. Unter anderem wurde darin das Schriftwort erfüllt, dass ihm kein Bein zerbrochen wird. 2. Mose 12, 46. Auch eine Prophetie auf den Herrn Jesus. Eine von vielen, vielen Prophetien. Indem das seine Seite durchbohrt wurde, indem das der Soldat mit dem Speer ihm in die Seite gestochen hatte, da erfüllte sich noch eine weitere Prophetie, nämlich diese Prophetie aus 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott schon zu Satan sagt, und du wirst ihn in die Seite bzw. in die Ferse stechen. Und John MacArthur sagt in seinem Kommentar, die Soldaten durchbohrten Jesu Seite so tief, dass Blut und Wasser herausfloss. Entweder drang der Speer in Jesu Herz oder zum Grund seiner Lunge bzw. Brusthöhle. Was auch immer der Fall gewesen sein mag, Johannes erwähnt in seinem Evangelium den Ausfluss von Blut und Wasser, um damit zu betonen, dass Jesus zweifellos tot war. Und es sammelte sich ja eine Menge Wasser im Bauchraum der Gekreuzigten an. Und sie mussten sich immer wieder hochziehen und sie kamen ins Röcheln. Es war ja ein Erstickungstod, wie wir schon am Karfreitag es vernommen haben. Und da ist bestimmt eine Menge Wasser herausgeschossen, natürlich auch Blut. Und das war die absolute Bestätigung, Jesus ist tot. Und wenn er dann noch nicht tot gewesen sein sollte, wäre er mit diesem Speerhieb vollends tot gewesen, absolut. Aber er war schon vorher tot. Spätestens da, als der Vorhang im Tempel zerriss. Also die Bestätigung auch über den Tod Jesu wurde von den Römern eindeutig überprüft und bestätigt. Heute wäre es ein eindeutiges Indiz für die Justiz. Anschließend hatte Pontius Pilatus dem Josef von Arimathea eben den Leichnam Jesu geschenkt, wie wir vorhin schon gelesen haben. Und Josef von Arimathea ernahm den Leichnam Jesu vom Kreuz herunter. Natürlich war er nicht allein, es waren noch einige Helfer dabei. Zum Beispiel wissen wir aus Johannes 19, 39, dass Nikodemus, dieser hohe Gelehrte, dieser hohe Schriftgelehrte aus dem Pharisäertum, auch dazu gekommen war. Ganz interessant. Er brachte sogar schon eine Mischung von Myrrhe und Aloe mit für den Leichnam. Und sie wickelten den Leichnam in ein Leintuch und legten ihn in eine ausgehauene Gruft, also in eine Grabkammer, die ganz in der Nähe war, die Josef von Arimathea gehörte. Darin erfüllt sich wieder eine Prophezeiung aus Jesaja, dass er in das Grab eines Reichen gelegt wird und worin noch niemand gelegen hatte. Ja, das war jetzt ein Zwischeneinschub, doch jetzt kommen wir wieder zurück zu den Frauen. Verwirrung oder Illusion? Fragezeichen. Hier in Lukas 24, Vers 56 lesen wir, die Frauen aber, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, gaben ihm das Geleite und sahen sich die Gruft an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie waren Augenzeugen davon. Dann kehrten sie zurück und bereiteten die Spezereien und Salben. Am Sabbat aber war Ruhepause. Da blieben sie daheim. Da heißt es, am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Das war höchstes Gesetz von Gott gegeben. Aber die Frauen, sie wurden Zeugen, wie der Tod Jesu von den Römern bestätigt wurde und wie er vom Kreuz heruntergenommen wurde und wie er ins Grab gelegt wurde. Natürlich muss man in diesem Fall jetzt wiederum wissen, dass die Obersten der Juden eine riesengroße Angst hatten. Sie bekamen wirklich das Muffesausen, so sagt man vielleicht heute in unserer Sprache. So, dass sie damals nochmals zu Pilatus kamen, wahrscheinlich erst am Sabbat, ihn bestürmten und darum baten, dass das Grab von den Römern bewacht werden soll. Ja, warum das? Ja, sie sagten zu Pilatus, dass sie noch wussten, dass dieser Jesus, den sie Verführer nannten, dass er sagte, dass er am dritten Tage auferstehen werde von den Toten. Nicht, dass seine Jünger nachher womöglich kommen würden und den Leichnam stehlen würden und dann behaupten würden, ja, dieser Jesus sei auferstanden, dass nicht so eine Lüge zustande kommen würde. Gut, Pilatus war scheinbar doch ein gutmütiger Mensch in diesem Falle. Und Pilatus gab auch in dieser Sache nach und sagte, ihr sollt eine Wache bekommen, kein Problem. Geht hin und bewacht das Grab so gut ihr könnt. Da gingen sie hin und versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit einer Wache. Pilatus gab eine Wache mit. Wir würden heute denken, da ist vielleicht ein Wachsoldat mitgegangen. Doch wenn man aus der Geschichtshistorie ein bisschen gelesen hat und weiß, dann wissen wir, dass eine römische Wache aus 16 Soldaten bestand. 16 Soldaten gingen jetzt mit den Obersten der Juden zum Grab hinaus. Und da muss man dazu wissen, jeder von diesen Soldaten war ausgebildet, um 2 Meter Raum abzusichern. Zusammen waren diese 16 Soldaten in der Lage, sich gegen ein ganzes Bataillon zu verteidigen. Und wenn einer bei solch einer Wache eingeschlafen wäre, wisst ihr, was da los gewesen wäre? Todesstrafe. Das konnte sich kein Soldat leisten, in solch einem Dienst zu schlafen. Und Pilatus wies die Obersten der Juden sogar noch an, das Grab zu versiegeln. Versiegelt das Grab. Und wohl wurden dazu eben Seile benutzt und übers Kreuz, über diesen riesen Grabstein gespannt, als er dann natürlich vor der Graböffnung war. Solche Steine, die hatten in der Regel circa 2 Tonnen, sehr schwere Kolosse. Sie wurden nur so reingerollt auf einer Rinne. Und dann wurden diese Seile kreuz und quer über den Grabstein gespannt und mit feuchtem Lehm fixiert. Und in den Lehm wurde dann noch ein Siegelring gepresst. So wäre jedes Verrücken des Steines sofort erkennbar gewesen. Also wir staunen schon darüber, wenn man sich damit befasst, muss man sagen, boah, das Grab, also wie so ein Hochsicherheitstrakt wurde das bewacht. Ein Hochsicherheitstrakt. Als ob da atomare Sprengköpfe lagern würden. Ich kenne das von meiner Heimat, Schwäbische Alb, da hat die US-Armee so atomare Sprengköpfe gelagert. Da war ein Zaun ringsum gezogen und ein Wachturm und Leute mit den Maschinengewehren, ständig Wache. Also zu römischer Herrschaft war das fast so wie so ein kleines atomares Waffenlager. So dass niemand, aber auch gar niemand in dieses Grab hineinkommen konnte. Wer sollte da sich von den Jüngern heranwagen können oder von anderen? Aber auf der anderen Seite auch niemand, aber auch gar niemand aus dem Grab herausgehen hätte können. Es war Hochsicherheitstrakt. Und das war jetzt mal keine Illusion, sondern das war äußerste Realität, absolute Wahrheit. Doch die 7 Frauen, die waren sehr mutig. Sie waren entschieden, noch am Sabbat, also am ersten Tag der Woche, hinaus ins Grab zu gehen. Früh morgens. Das kennzeichnet ja auch den Auferstehungstag so, dass man früh morgens unterwegs ist, Frühstück miteinander oder Aktivitäten macht. Die Frauen sind nicht hinausgegangen zum Frühstücken, sondern um den Leichnam einzubalsamieren. So wie es damals bei einer Grablegung eben üblich war. Vielleicht wussten sie nicht, dass über den Sabbat dieser Hochsicherheitstrakt angerückt war, denn sie machten sich Sorgen, wer ihnen wohl jetzt diesen furchtbar schweren Stein vom Grab wälzen könnte. Ja, hoffentlich sind da noch ein paar von unseren Leuten oder die Römer, dass wir sie um Erlaubnis bitten können. Aber wohl machten sie sich auf der anderen Seite keine Gedanken darüber, dass Jesus auch zu ihnen sagte, auch sie haben es ganz bestimmt vernommen, dass er am 3. Tage von den Toten auferstehen werde. Und so kamen sie zu der Gruft hinaus und brachten ihre ganzen Spezereien mit. Doch was war da? Poh, merkwürdig. Der Stein war von der Gruft weggewälzt. Der ganze Hochsicherheitstrakt aufgelöst. Wie gesagt, sie waren mutig. Und sie gingen jetzt einfach in die Gruft hinein. Doch sie haben sich umgesehen in der Gruft. Sie fanden den Leib ihres Herrn nicht. Die Schrift sagt, sie waren ratlos. Doch sie waren sicher auch fassungslos. Doch siehe, es geht weiter. Doch siehe, Kapitel 24, Vers 4 sagt, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Und da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was suchet ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denket daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war. Und sagte, des Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen überantwortet und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich seiner Worte. Leeres Grab. Unfassbar. Engel waren ihnen begegnet, im Grab. Diener Gottes, gewaltige Diener Gottes. Engel in blitzend, strahlenden Gewändern. In Matthäus 28 lesen wir, dass die römischen Wachsoldaten vor dem Anblick des Engels, dessen Gestalt wieder blitzt und sein Kleid weiß wie der Schnee war, wie tot wurden. Vielleicht sind sie zuerst umgefallen, alle miteinander, wie tot. Auch die jüdischen Menschen, die vielleicht da noch am Grab waren. Und wir können uns vorstellen, sie sind so erschrocken, dass sie alle abgehauen sind. Das Grab war leer. Und drumherum wahrscheinlich niemand mehr. An dieser Stelle, da möchte ich einfach auch nochmals darauf hinweisen, es betonen, ja vielmehr auch ein Stück weit davor warnen, dass wir die heiligen Engel Gottes, diese mächtigen Diener, nicht als irgendwelche kleinen, süßen Wesen verniedlichen. Für den lebendigen Gott muss es ein Gräuel sein, wie Engel teilweise dargestellt werden. Wenn seine heiligen Engel zum Beispiel in niedlichen und lieblichen Puttenfiguren dargestellt werden, womöglich mit sanften Flügelchen, mit Babygesichtchen und schönen Löckchen. Das entspricht keineswegs der Wahrheit. Auch das ist eine Illusion, wenn man glaubt, so würden Engel aussehen. Das ist eine Wunschvorstellung, eine totale Illusion ist das. An dieser Stelle ist wirklich jedermann zu raten, solche Gegenstände auch restlos aus seinem Besitz zu entfernen, wenn man so etwas haben sollte. Die Frauen damals, sie sind erschrocken, sie waren ratlos. Die Engel, sie waren gewaltig aufgetreten, so dass die römischen Soldaten sogar zu Tode umgefallen sind. Und sie haben sich mächtig gefürchtet. Aber die Engel sagten auch an anderer Stelle, fürchtet euch nicht. Ja, sie konnten sich wieder fassen. Und dann liefen sie vom Grab raus und zurück zu den 11 Jüngern nach Jerusalem rein. Aus Johannes 20 und Markus 16 wissen wir auch zusätzlich, dass in dieser Zeit tatsächlich Jesus einzelnen Frauen erschienen ist. Maria Magdalena war die erste, die eine Begegnung mit Jesus hatte. Und dann auch Maria des Jakobus Mutter und auch Salome. Und jetzt kommen sie zu den Jüngern nach Jerusalem rein und erzählen ihnen das alles. Dass das Grab leer war und was sie von den Engeln gehört hatten. Dass Jesus auferstanden sei und ihnen sogar auch noch begegnet sei. Und jetzt sind wir wieder beim Thema unserer heutigen Predigt. Auferstehung, Wahrheit oder Illusion? Wer es heute nicht glauben kann, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, der kann sich zunächst am Verhalten der Jünger trösten. Warum? Wie haben sich die Jünger in Jerusalem verhalten? Sie haben es zunächst nicht geglaubt. In Lukas 24, Vers 11, da lesen wir, und ihre Worte, also die Worte der Frauen, die kamen den Jüngern vor wie Märchen. Und in Vers 11 heißt es tatsächlich, und sie glaubten ihnen nicht. Ja, später sagten sogar zwei Jünger, die an den Ort Emmaus zurückgingen, dass sie am Morgen durch etliche Frauen in Verwirrung gebracht wurden. Also da waren noch zwei Jünger in Jerusalem, die haben dann beschlossen, ja, wir gehen jetzt zurück in unseren Heimatort Emmaus, was sollen wir jetzt hier noch in Jerusalem tun? Und sie haben sich unterwegs viele Gedanken gemacht und sie konnten sogar bestätigen, dass sie durch etliche Frauen in Verwirrung gebracht worden sind. Weil sie sagten, sie hätten Engel gesehen und sie sagten, Jesus lebe und so weiter. Wie kann das nur sein? Das ist doch eine Illusion, wo Jesus doch am Kreuz gestorben ist. Geht doch nicht. Und diese Jünger, also diese zwei, diese Emmaus-Jünger, die sind nicht einmal zum Grab hinausgegangen, sie haben sich diese Mühe gar nicht gemacht, um sich selbst davon überzeugen, ob das tatsächlich so war, was die Frauen gesagt haben. Ja, sie dachten, na, diese Frauen, die haben halt ihre Wunschvorstellungen, die würden gerne haben, dass Jesus wieder lebt. Aber was soll's, wir brauchen ja nicht zum Grab rausgehen, er ist tot und wir gehen jetzt heim. Wir unterliegen nicht einer Illusion. Also, herzliche Gratulation allen denen, die nicht glauben, oder? Herzliche Gratulation allen Ungläubigen. Wie ist es aber, wenn man wissen will, ob etwas wahr ist oder nicht? Normalerweise kann man die Wahrheit nicht erkennen, wenn man sich nicht dafür interessiert, oder? Normal muss man sich schon ein wenig dafür interessieren. Und so kommen wir jetzt zu einem zweiten Punkt. Das erste war Verwirrung durch Illusion, Fragezeichen. Das zweite ist Illusion oder Wahrheit, Fragezeichen. Illusion oder Wahrheit. Was ist jetzt dran? Wenn man keiner Illusion, also keinem Wunschdenken unterliegen will, so ist es wichtig zu ergründen, was an der Sache dran ist oder nicht. Petrus und Johannes sind uns darin größere Vorbilder als die Emmaus-Jünger. Petrus und Johannes, sicherlich waren auch sie über die Aussage der Frauen sehr verwundert, haben gedacht, das kann doch nicht sein. Sie konnten es auch sicherlich zunächst kaum glauben. Doch sie waren anders gesinnt, sie sind zum Grab hinausgerannt, sie wollten sich persönlich davon überzeugen, ob es die Wahrheit ist, was diese Frauen sagten. Ja, das ist interessant, in Johannes 20, da lesen wir, dass sie beinahe um die Wette zum Grab hinausgerannt sind. Erwachsene Männer rennen da aus Jerusalem hinaus und schauen, was ist da los in dem Grab da draußen. Johannes 20 sagt uns, die beiden liefen miteinander und der andere Jünger, und das war Johannes, lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zur Gruft. Bückte sich hinein und sieht die leinenen Tücher da liegen. Ging jedoch nicht hinein. Das war Johannes. In Johannes 20, Vers 6 lesen wir, da kommt Simon Petrus, der Johannes nachfolgte, und geht in die Gruft hinein und sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das um sein Haupt gebunden war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Und in Lukas 24, Vers 12 heißt es, Petrus aber stand auf, lief zur Gruft, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher da liegen und ging nach Hause, voll Staunen über das, was geschehen war. Petrus und Johannes, sie haben sich davon überzeugt. Und später lesen wir dann, dass Jesus auch dem Petrus erschienen ist. Auch 1. Korinther 15 gibt uns darüber Auskunft. Ja, liebe Gäste, liebe Freunde, Geschwister, auch wenn wir persönlich die Wahrheit erkennen wollen, so müssen wir uns einfach dafür interessieren. Es nützt uns auch nichts, wenn wir nur über das schöne oder schlechte Wetter reden. Wir müssen hier daheim sein, im Worte Gottes. Wenn du dich nicht für die Wahrheit interessierst, dann wirst du die Wahrheit auch nicht erkennen. Du wirst auch nicht in der Kenntnis der Wahrheit wachsen. Und wenn wir die Wahrheit aufrichtig suchen, so sagt uns Gottes Wort, so werden wir die Wahrheit erkennen. Jesus sagte selbst, wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Tja, aber zunächst muss man ja davon überzeugt sein oder überzeugt werden, dass Gottes Wort, die Bibel, tatsächlich die Wahrheit ist. Das ist oft auch ein großer Kampf. Da musste auch ich mich früher mal zuerst mal darüber bewusst werden, ist die Gottes Wort die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Und heute, wir haben es so leicht hier in Deutschland. Überall, selbst in alle möglichen Buchläden kann man heute sich Bibeln kaufen oder im Internet Bibeln bestellen, alle Ausführungen. Heute kann sich jeder selbst eine Bibel besorgen und fast jeder in unserem Land ist in der Lage, außer denen, die kein Lesen gelernt haben, die Bibel zu lesen. Die Wahrheit ist für jeden zugänglich in unserem Land. Doch viele Menschen, die laufen einfach weg. Sie sagen, ja, Jesus ist gestorben. Er liegt wahrscheinlich noch im Grab. Keine Ahnung. was die Jünger oder die Frauen gesagt haben, das ist nicht die Wahrheit, Illusion. Was geht mich die ganze Geschichte an? Ich gehe heim, ich mag es wie die Emmaus-Jünger. Hab zwar was davon gehört, aber interessiert mich nicht mehr weiter. Dabei ist es andererseits so wunderbar, dass der lebendige Gott so viel Geduld mit uns Menschen hat und uns oftmals so sehr nachgeht. Ich persönlich kann das auch sagen, sicherlich einige von euch, wie lange der Herr euch nachgegangen ist, bis ihr zu ihm gefunden habt. Und wie viel Geduld hat er mit uns gehabt, die wir bereits an ihn glauben. So wie mit diesen beiden Jüngern, die nach Emmaus unterwegs waren, von denen ich vorhin berichtet hatte. Traurig waren sie natürlich, als sie nach Emmaus gingen. Sie hatten sich viele Gedanken gemacht, aber letztendlich waren sie irgendwo tatsächlich am Ende. Und wohl dachten sie, wem haben wir da unser Vertrauen geschenkt? Sie gehörten nicht zum engsten Jüngerkreis, aber sie gehörten sicher zum größeren Jüngerkreis und sie waren sicher oft in der Nähe Jesu. Wem haben wir da unser Vertrauen geschenkt? Auf wen haben wir da unsere ganze Hoffnung gesetzt? Und jetzt ist alles dahin. Doch während sie miteinander redeten, da nahte sich ihnen ein Mann. Das war Jesus, der auferstandene Herr. Die Schrift sagt jedoch, ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt? Und seid so traurig. Lukas 24, 17. Und sie sagten zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was da selbst in diesen Tagen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was? So erzählten sie ihm diese ganze Geschichte, die sie so sehr belastet hatte, was sich mit Jesus zugetragen hatte und was auch einige Frauen morgens sagten. Und der Herr Jesus hörte ihnen geduldig zu, er hat sie begleitet nach Emmaus, er war immer bei ihnen. Er hörte ihre ganze Geschichte und ihre Herzensnot an. Und wisst ihr, wenn wir Lasten auf den Herzen haben, wir dürfen dem Herrn Jesus alles sagen. Du darfst ihm deine ganze Not bringen. Er hört dir geduldig zu. Er begleitet dich auf deinem Weg. Das können wir lernen hier von den auf dem Weg nach Emmaus. Und wir müssen immer wissen, der Herr Jesus selbst, er ist unser allerbester und der allergrößte Seelsorger. Obwohl er schon weiß, was du erlebt hast, fragt er dich, was bedrückt dich? Was hast du erlebt? Wo hast du Probleme? Was bewegt dich? Worüber bist du besorgt? Doch wenn wir ihm alles gesagt haben, dann müssen wir irgendwann auch mal auf ihn hören. Nicht nur dann sagen, jetzt habe ich ihm alles gesagt und dann wieder seines Weges gehen, sondern muss ja auf ihn hören, was hat er mir jetzt zu sagen. Irgendwann müssen wir auf ihn hören und irgendwann gibt er uns auch dann seinen Rat, gibt uns seinen Willen zu erkennen, allermeist durch sein Wort. Er kann auch zu uns, wie zu diesen Jüngern in Emmaus, reden, in bestimmte Situationen hineinreden. Und was sagte er zu diesen Jüngern? Hier in Kapitel 24, Vers 25. O ihr Toren! O ihr Toren! Wie langsam ist euer Herz an all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Jesus schimpft öfters auch mal den Unglauben. Oder er gibt natürlich auch guten Rat. Oder er gibt sich in manchen Situationen sogar selbst zu erkennen. Auf der ganzen Wegstrecke brannte sogar diesen Emmaus-Jüngern oder diesen Jüngern, die nach Emmaus gingen, das Herz. Das bezeugten sie nachher. Doch erst abends hatten sie erkannt, als er mit ihnen dann beim Abendbrot saß und das Brot gebrochen hatte und den Segen sprach, da lesen wir in Vers 31, da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und jetzt waren sie in Emmaus. Und jetzt, was war jetzt? Damals gab es noch kein Telefon. Jetzt rufen wir mal nach Jerusalem und sagen denen, dass wir jetzt Jesus begegnet sind. E-Mail gab es auch noch keines, kein Internet, kein SMS und kein WhatsApp. Nein. Sie haben beschlossen, wir müssen unbedingt wieder nach Jerusalem zurück und den anderen berichten, was wir hier erlebt haben. Jesus lebt. Ja, Jesus ist auferstanden. Jetzt wissen wir es. Und jetzt kamen sie zurück zu den 11 Jüngern, bei denen auch noch andere versammelt waren. Und jetzt waren sie die neuen Verwirrer. Wobei sie dann doch überrascht waren, dass auch schon etliche dieser Gruppe bezeugt haben, ja, es haben noch mehr mit Jesus Kontakt gehabt, ja, Jesus muss auferstanden sein, er lebt. Also es war nicht mehr ganz so eine große Verwirrung am Abend. Aber es war noch nicht so richtig durchgesickert. Und es war immer noch so ein bisschen die Frage, Illusion oder Wahrheit, was ist dran? So müssen wir jetzt noch zu einem kurzen dritten und letzten Punkt kommen. Ich möchte euch nicht überstrapazieren, aber einen kurzen dritten und letzten Punkt müssen wir noch anschauen. Nämlich, die Wahrheit überzeugt. Die Wahrheit überzeugt. Liebe Gäste, Freunde, Geschwister, man kann sich 100 Meinungen über Jesus bilden. Man kann sich 100 Meinungen über die Auferstehung bilden. Man kann 100-fache Ansichten hier und da mitnehmen oder sich ein Selbsturteil bilden. Aber es wird letztendlich alles nicht überzeugen, wenn man dem Auferstandenen nicht selbst begegnet ist. Man kann sich zu Tode diskutieren über den christlichen Glauben und über Jesus Christus und auch über die Auferstehung. Man kann sich wirklich zu Tode diskutieren, ob die Auferstehung Wahrheit oder Illusion ist. Aber irgendwann muss es dazu kommen, dass ich dem Auferstandenen begegne. Damit ich erkenne, ja, es ist die Wahrheit. In unserem Text heißt es, während sie aber davon redeten, man kann auch sagen, während sie darüber diskutierten, während sie darüber ihre Meinungen austauschten und einer sagte das und der andere jenes. Sie waren wahrscheinlich in dem größeren Saal, heißt es in Lukas 24, 36, trat er selbst mitten unter sie und spricht zu ihnen. Friede sei mit euch. Stoppt mal eure Diskussion. Schluss. Ihr habt jetzt genug Unglauben bewiesen. Ihr habt genug herumdiskutiert. Ihr habt genug Meinungen verbreitet. Vers 37, aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und hier sehen wir, dass der Auferstehungsleib zwar dem früheren Leib ähnlich ist. Irgendwie haben sie eine Vermutung, das könnte Jesus sein, aber es war doch irgendwie anders wahrzunehmen. Vor allem ist es ja nicht mehr dieser Leib, der an die Materie gebunden ist, dieser Leib, den wir jetzt haben. Dieser Leib, den Jesu hat, der war nicht mehr an die Materie gebunden. Plötzlich war er mitten im Raum, er hat nicht mal eine Tür aufgemacht. Ja, wo kommt Jesus auf einmal her? Auf einmal steht er da. Fürchtet euch nicht. Es war der Leib der Auferstehung. Und plötzlich war er wieder weg. Dabei haben ihn alle wahrgenommen, alle haben ihn gesehen. Alle haben mit ihm geredet. In Vers 38 sagt er, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Jesus hätte sagen können, ihr lieben Jünger, habt ihr Grund zu zweifeln? Gerade ihr? Zweifel, wenn der Auferstandene vor euren Augen steht. Meint ihr immer noch, dass meine Auferstehung ein Wunschdenken, ja eine Illusion wäre? In Vers 39 sagt er, seht an meinen Händen und Füßen, dass ich es bin. An anderer Stelle im Johannesevangelium lesen wir, dass er sogar Thomas aufruft, diesen sehr ungläubigen Jüngern, komm, fass meine Wunden an, Thomas. Du sollst es selber spüren, selber erfassen, dass ich es bin. Dann kannst du vielleicht auch mal glauben. Rühret mich an und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Also auch der Auferstehungsleib hat Fleisch und Bein. Können wir uns gleich mal darauf vorbereiten, wenn wir an den Herrn glauben, wie wir eines Tages sein werden. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße, das heißt natürlich auch die Nägelmale, die noch zu sehen waren. Vielleicht nicht ganz so offensichtlich, wie es auf diesem Bild ist, wir wissen nicht, wie das war, das ist nur eine Darstellung, aber so ähnlich. Und wisst ihr, so langsam tauten die Jünger auf. Die Zweifelskälte, die floss ab, sie tauten auf. Da sie aber noch nicht so richtig glaubten, es heißt ja, da sie noch, aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich wunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Ja, habt ihr noch etwas zu eurem Frühstück da? Hat heute Morgen gut geschmeckt, die Weißwurst. Könnt ihr mir noch etwas davon geben? Von euren Brezen und Semmeln, von euren Eiern, die ihr heute gegessen habt. Die Jünger haben keine Weißwurst, keine Brezen und Semmeln gehabt. Sie haben einen gebratenen Fisch gehabt. Auch gut. Und einen Honigwaben. Und Jesus nahm es und aß vor ihren Augen. Kann ein Geist etwa essen und trinken? Ganz bestimmt nicht. Die Jünger haben sicherlich ihre Augen aufgesperrt und ihren Mund. Das haben wir noch nie gesehen. Es muss Jesus sein, aber wir können es irgendwie nicht fassen. Und dann nachher, irgendwann, ist es durchgesickert. Ja, Jesus ist auferstanden. Er ist es. Es ist der Beweis. Wir haben ihn hier vor Augen. Er ist ja mitten unter uns. Unfassbar. Alles ist jetzt so geschehen, wie er gesagt hat, und jetzt ist er wieder da. Eine kleine Weile haben wir ihn nicht gesehen und jetzt sehen wir ihn wieder. Und wisst ihr, der Herr Jesus hat sich hier nicht nur einen Kurzaufenthalt erlaubt bei diesen Jüngern, sondern jetzt hat er sich vielleicht nachher hingesetzt, es steht nicht im Wort Gottes, aber irgendwie ist er jetzt längere Zeit bei ihnen geblieben, das mögen Stunden gegangen sein oder auch mehrere Tage, das wissen wir nicht. Und er legte ihnen die Schriften aus. Jesus, nimm die Schriftrolle her. Das heißt, er hat ja das ganze Wort bestimmt alles auswendig gewusst. Sein Name ist ja schließlich auch das Wort Gottes. Und er legte ihnen die Schriften aus, das ganze Alte Testament, und öffnete ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen und alles, was sich auf ihn bezog. Und wenn wir das Alte Testament lesen, vom ersten Buch Mose bis Maleachi, wir finden überall Jesus. Alles bezieht sich auf Jesus. Alles, was wir anschauen, alles, was wir betrachten, alle Biografien, alles bezieht sich auf Jesus. Und so wird man von der Wahrheit überzeugt, wenn man dem Auferstandenen begegnet und in der Schrift aufgeklärt wird. Und erkennt, es ist einfach Wahrheit. Es ist kein Trugschluss, es ist keine Illusion. Und liebe Gäste, Freunde, Geschwister, wer Jesus wirklich erkennen will, der muss sich an ihn wenden, er muss ihm begegnen, der muss ihn im Gespräch aufsuchen, er muss seinen Namen anrufen. Natürlich geht es auch nicht gänzlich ohne sein Wort, man muss schon ein bisschen was wissen. Heute haben wir auch wieder einiges betrachtet. Es ist ja nicht aus der Luft gegriffen, was ich hier predige, es kommt aus dem Wort Gottes heraus. Und sobald wir die Bibel aufschlagen und ihn, den Herrn Jesus, aufrichtig suchen, so werden wir ihn finden. Wir werden ihn finden. Jesus lebt und sein Wort lebt auch. Es ist lebendig und wirksam. Ja, und wir dürfen ihn bitten, Herr, öffne uns dein Wort. Zeig mir die Wahrheit. Öffne mir die Schrift, wie du es bei deinen Jüngern getan hast. Und wir dürfen ihm auch unser ganzes Versagen bringen. Die ganzen Zweifel, die uns immer wieder plagen, die auch die Jünger geplagt haben, sie waren auch nicht besser als wir. Und wir, die wir heute an ihn glauben, wie oft werden wir von Zweifeln geplagt, legen einen Unglauben an den Tag, dass man sich manchmal schämen muss. Ja, wir dürfen ihm all unser Versagen und unser Fehlverhalten bringen. Und wir dürfen ihn bitten, dass er uns vergibt. Herr Jesus, vergib mir. Ja, noch mehr, wir dürfen ihn bitten, dass er auch in unser Herz kommt und uns vom ewigen Verderben erlöst, wer das noch nicht getan hat. Und wer heute erkannt hat, dass die Auferstehung keine Illusion ist, der sollte so mutig sein wie die Frauen, die wir im Grab gesehen haben oder die hinaus ins Grab gingen und den Mut haben, auf Jesus zuzugehen. Für den, der das noch nicht getan hat, kann man nur sagen, Jesus wartet auf dich. Denn er hat auch gerade für dich sein Leben und sein Blut am Kreuz gelassen. Er wurde auch für dich ins Grab gelegt. Und er ist auch für dich in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit auferstanden. Jesus lebt. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Jesus lebt und er will, dass du auch lebst. Das ist kein Herr, der uns ins ewige Verderben gehen lassen möchte. Er sagt, ich lebe und auch ihr sollt leben. Und wenn wir das heute an diesem Auferstehungstag erkannt und verstanden haben, so haben wir uns an Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung Jesu nicht getäuscht. Es ist keine Illusion. Es ist die absolute Wahrheit. Und wenn wir so zu Jesus kommen, dann ist es unser höchster Gewinn. Amen.